Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Wir gehen gleich nach Frankreich, weil wir verstehen wollen, warum die Jugend rebelliert. Dann wollen wir wissen, warum der Sender Sky in Deutschland keine Serien mehr produzieren will. Und noch etwas, das hierzulande keine Zukunft hat. Das Musical Hamilton wird in Deutschland abgesetzt. Und wir fragen, ob es daran lag, dass das deutsche Musical-Publikum vielleicht einfach zu konservativ ist. 45.000 Polizisten auf den Straßen in Frankreich, der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt. Die Krawalle nach den tödlichen Schüssen auf einen 17-Jährigen hören nicht auf. Bevor wir nach Frankreichs vergessener Jugend fragen, erstmal Julia Borutta mit der aktuellen Lage.
Es wird vorerst keinen Ausnahmezustand geben, aber einige Maßnahmen, die diesem sehr nahe kommen. Die Präfekten im ganzen Land sind aufgefordert, ab 21 Uhr keine Busse und Straßenbahnen mehr fahren zu lassen. Darüber hinaus kündigte Präsident Macron an: Wir haben entschieden, in den am stärksten betroffenen Departements mehrere Feste und Versammlungen abzusagen, um die Rathäuser und unsere Landsleute zu schützen. Denn die Bilanz der vergangenen Nacht ist verheerend. Knapp 500 Gebäude wurden beschädigt. So auch ein Kindergarten in Tourcoing im Norden des Landes. Er brannte völlig aus. Leiterin Juliette Machelin ist fassungslos. Ich habe die Kinder weinen sehen, Eltern weinen sehen. Man attackiert doch keine Schule. 2000 Fahrzeuge wurden in Brand gesteckt. Auch in kleinen Orten fackelten Randalierer wahllos Gebäude ab. Präsident Macron nach der Krisensitzung am Mittag. Hier wird der Tod eines Jugendlichen, den wir alle beklagen, instrumentalisiert. Ich verurteile aufs Schärfste diejenigen, die diese Situation ausnutzen, um die Institutionen der Republik zu attackieren. Sie laden eine erdrückende Verantwortung auf sich. Damit meint der Präsident auch diejenigen, die in den sozialen Netzwerken Gewaltszenen teilen und zu Gewalt anstacheln. Wir werden gemeinsam mit den Betreibern der Plattformen dafür sorgen, dass die sensibelsten Inhalte gelöscht werden. Auch geht es in einigen Fällen darum, die Identität derjenigen herauszufinden, die diese Inhalte posten. Macron kündigte an, dass das Innenministerium für diese Nacht noch mehr Mittel und Einsatzkräfte mobilisieren werde, ohne allerdings genauer zu erläutern, was damit gemeint ist. Eindringlich appellierte der Präsident an die Eltern der Jugendlichen, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen. Ich fordere alle Mütter und Väter auf, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Die Jugendlichen wirken, als lebten sie auf der Straße aus, was sie in Videospielen in sich aufgesogen haben. In der Nacht hatte die Polizei landesweit 875 Menschen vorübergehend festgenommen. Ein Drittel davon waren nach Angaben des Innenministeriums Minderjährige.
Die Lage in Frankreich scheint sich also nicht zu beruhigen. Claire de Mesmé ist Leiterin des Referats für interkulturelle Aus- und Fortbildung beim Deutsch-Französischen Jugendwerk, das gerade 60 Jahre feiert. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Inwieweit ist das, was wir da auf den Straßen von Frankreich erleben, eine Jugendbewegung?
Ja, das ist natürlich eine Jugendbewegung. Nicht nur die Opfer kommt aus der Jugend, sondern auch, das sieht man an den Reaktionen, es sind Jugendliche, die daran teilnehmen. Und die Jugend in Frankreich hat mehrere Merkmale, also Besonderheiten im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel eine höhere Arbeitslosigkeit als in anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland. Oder man merkt auch, dass die französische Jugend sich stärker enthaltet bei Wahlen. Oder dass die Parteien, die am meisten Erfolg haben, sind entweder linksradikal oder sogar rechtsextrem unter Jugendlichen in Frankreich. Aber es gibt nicht die eine Jugend, sondern mehrere. Und da spielt der soziale Faktor eine entscheidende Rolle. Zum Beispiel dabei, wie Jugendliche die Zukunft sehen, wie optimistisch sie sind oder wie hoch ihr Vertrauen in die eigene Zukunft ist oder wie politisch interessiert sie sind. Also der soziale Faktor ist wirklich ein Schlüssel, um die Jugend Frankreich zu verstehen.
Wo genau zeigen sich da die sozialen Unterschiede? Entlang welcher Linien verlaufen die?
Also das hat natürlich mit Bildung zu tun. Das ist ein wichtiger Faktor und mit dem Einkommen von den Eltern und dann da im Zusammenhang damit, wo die Jugendlichen leben, in welchen Vierteln. Das spielt eine sehr große Rolle, ob sie im Stadtzentrum leben oder im Gegenteil in einer Vorstadt. Und das sieht man jetzt in dieser, ja, ich sag mal so Bewegung oder in diesen Unruhen zumindest. Mhm. Und genau dieser Faktor ist auch etwas, das man in der Jugendstudie vom Deutsch-Französischen Jugendwerk sieht. Also die Langfassung ist heute erschienen und da sieht man wirklich, also dieser soziale Faktor ist wie ein roter Faden durch alle Ergebnisse.
Und wie genau entsteht soziale Spaltung? Sie haben es gesagt, Bildung ist ein Faktor, Einkommen ist ein Faktor. Dann wird ja viel diskutiert über die migrantischen Communities in Frankreich. Also was sind die letztlich entscheidenden Faktoren für diese Spaltung?
Ja, all das hängt zusammen. Also Sie nennen die Migrationsgeschichte von Jugendlichen oder Jugendliche aus Familien mit Migrationsgeschichte. Und das spielt auch eine Rolle, weil es sind öfter, also natürlich nicht systematisch, aber es sind auch öfter Jugendliche oder sogar Familien, die in ärmeren Verhältnissen leben, die auch stärker von Arbeitslosigkeit betroffen werden. Also das alles, es gibt nicht den einen Faktor, sondern das ist wirklich diese Mischung. Und in den Banlieues, weil da diese Unruhen, die spielen in erster Linie in den Banlieues ab, da hat man eine gewisse Kumulation von sozialen Problemen, also von Armut, von Massenarbeitslosigkeit, von Drogenhandel oder Schulabbruch. Und das alles ist ein Teufelskreis.
Gleichzeitig aber, um beim Thema Bildung zu bleiben, das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, dort Ausgleich zu schaffen. Wir erleben das ja, ich glaube, über jedem Rathaus und auch bei vielen Schulen steht es. Liberté, Egalité, Fraternité, Freiheit, Gleichheit, ja. Brüderlichkeit. Also Gleichheit vor allem auch. Also der Versuch, da auszugleichen. Wir haben ja in Frankreich eigentlich ein gut strukturiertes Schulsystem, wo auch schon sehr früh die Kinder und Jugendlichen schon im wirklich frühen Kindesalter dorthin gehen. Das ist ja noch viel weiter verbreitet als in Deutschland eigentlich, dass auch Kindergärtenangebote dort sehr gut gemacht werden, dass es auch sehr stark angenommen wird. Also an welchen Stellen im Bildungssystem müsste mehr passieren, um diese Konflikte, die wir gerade beschrieben haben, zumindest etwas auszugleichen, etwas abzufedern?
Ja, Sie haben recht. Also ein Schlüssel ist die Bildung, ist das Bildungssystem auf jeden Fall. Und Sie haben auch recht, indem Sie sagen, dass das Schulsystem in Frankreich eine so wichtige Rolle spielt. Man muss auch sehen, dass das Schulsystem eigentlich Teil von dem, ich sag mal so, republikanischen Versprechen ist. Also alle haben die gleichen Rechte schon ab 2 oder ab 3 bekommen oder sollen zumindest in der Theorie alle die gleiche Bildung bekommen, um dann die gleichen Chancen zu haben. Aber in der Wirklichkeit ist das nicht der Fall, weil eben die Hintergründe nicht die gleichen sind, die sozialen Hintergründe, die Bildungshintergründe. Also das ist schwierig, tatsächlich hier Egalität, also Gleichheit zu schaffen.
Und die Schulen können nicht genug ausgleichen?
Die Schulen tun, was sie können, aber es gibt so, so viel auszugleichen, dass es nicht ganz einfach ist. Also das Schulsystem kann viel machen, natürlich. Also Jugendförderung generell, auch der Jugendaustausch. Und ich glaube, als Vertreterin von dem Deutsch-Französischen Jugendwerk an den internationalen Jugendaustausch.
Nehmen da zum Beispiel auch, Entschuldigung, wenn ich da einhake, beim Deutsch-Französischen Jugendwerk, das feierte gerade 60 Jahre bei diesem Jugendaustausch zwischen jungen Deutschen und jungen Franzosen und Französinnen. Nehmen da zum Beispiel von französischer Seite genug migrantische Jugendliche teil?
Ja, genau. Also das ist wirklich ein Ziel von dem DFJW, da Jugendliche aus einfachen Verhältnissen zu gewinnen für den Jugendaustausch. Das heißt auch Leute, auch Jugendliche, die nicht unbedingt Sprachkenntnisse haben, sprich aus Frankreich Deutsch können. Und es gibt genug Formate, um sie einzubinden, um sie zu gewinnen. Das ist natürlich viel schwieriger. Man muss sie erstmal holen, man muss sie begeistern. Aber das Ergebnis, also der Weg ist viel schwieriger als in einem klassischen Fall. So, man lernt Deutsch und so weiter. Aber das Ergebnis lohnt sich auf jeden Fall. Und was wir feststellen, sind Jugendliche, die eine lebensprägende Erfahrung machen, weil sie entdecken eine andere Welt, weil sie plötzlich, wenn sie zum Beispiel in Deutschland sind, eine andere Identität haben. Und das kann wirklich den Unterschied für sehr viele Jahre machen.
Das ist wirklich bemerkenswert, weil wir ja gerade schon über diesen Wert der Egalität, der Gleichheit gesprochen haben, dass das auf der einen Seite so hochgehalten wird, dass das eben ein so wichtiger Wahlspruch der heutigen Französischen Republik ist, an Rathäusern, an Schulen. Und auf der anderen Seite aber auch diese extremen sozialen Unterschiede immer noch zu beobachten sind, aber auch ein gewisser Elitarismus in bestimmten Kreisen. Das erlebt man ja auch an bestimmten Hochschulen oder Universitäten, wo viele, vor allem weiße Franzosen und Französinnen, dann auf eine große Karriere vorbereitet werden. Also wie ist diese Diskrepanz eigentlich zu verstehen?
Ja, das ist paradox, da haben Sie recht. Und das erklärt auch, dass der Diskurs, der Anti-Elite-Diskurs seit ein paar Jahren, wenn nicht seit ein paar Jahrzehnten in Frankreich so ausgeprägt ist, in unterschiedlichen Parteien. Also das ist wirklich dieser Diskurs, ja, die da oben und wir unten, wir schaffen das nicht, wir werden nicht gehört. Also das ist etwas, das wirklich die Öffentlichkeit prägt. Und das hat mit unterschiedlichen Sachen zu tun, zum Beispiel mit Zentralismus, Paris und dann die Provinz. Das hat tatsächlich mit diesem Bildungssystem zu tun, von der politischen Elite oder von Elite generell. Und ich fand das wirklich interessant und gleichzeitig erschreckend zu sehen, dass in der Studie, die ich erwähnte, die in der Jugendstudie vom DFJW, dass das Misstrauen gegenüber dem Schulsystem in Frankreich so ausgeprägt sind. Wenn 40% von den befragten Jugendlichen sagen, sie haben kein Vertrauen im Schulsystem, in Deutschland waren das 22%, also ungefähr die Hälfte, dann zeigt das etwas über dieses Versprechen von der Republik, Gleichheit und über die Schwierigkeit, auch dieses Versprechen heutzutage einzuhalten.
Das heißt also, es braucht was, eine tiefgreifende Reform. Wo müsste man genau ansetzen? Was wären die ersten Schritte?
Es braucht sehr viel. Also wenn man über die Vorstädte spricht, über diese Unruhen, dann bedarf es eines Handelns auf mehreren Ebenen. Das heißt Stadtpolitik auf jeden Fall. Das heißt Bildungssystem auch auf jeden Fall. Und das heißt bestimmt auch Handeln im Bereich Polizei. Also das ist komplex und vor allem erfordert es sehr viel, also sehr viele Mittel und sehr viel Zeit. Und im Moment ist man in einem Teufelskreis von Anschuldigungen und vor allem von Gewalt. Also erstmal geht es darum, natürlich diesen Teufelskreis durchzubrechen und dann viel Geduld haben und vor allem einen starken politischen Willen und Mitteln, um eben da zu investieren, wo es so viel Bedarf gibt.
Und die bittere Ironie darin ist ja, dass genau jetzt an diesem Wochenende eigentlich der Staatspräsident Emmanuel Macron, also ich sag mal, noch ist die Reise nicht abgesagt nach Deutschland, aber es könnte durchaus passieren angesichts der brenzligen Lage in Frankreich, dass ausgerechnet er in Deutschland 60 Jahre deutsch-französisches Jugendwerk feiern wollte. Vielleicht passiert es ja auch noch, vielleicht kommt er ja tatsächlich. Aber ja, alle Zeichen deuten darauf hin, dass er vermutlich seine Reise absagen wird. Wie bitter wäre das für Sie?
Also bis jetzt, wie Sie sagen, dass die Reise ist geplant und das ist auch wichtig zu zeigen für den deutsch-französischen Jugendaustausch, dass es da diese politische Unterstützung gibt. Natürlich aus seitens Paris, also das heißt, Präsident Macron kommt, Staatsbesuch, auch um 60 Jahre DFJW zu feiern, zusammen mit dem deutschen Präsidenten. Also das ist ein starkes Zeichen von beiden Ländern. Und das ist natürlich so, dass die Zukunft nicht nur von der deutsch-französischen Zusammenarbeit, sondern auch von Europa in den Händen von Jugendlichen liegt. Und es ist wichtig, das zu betonen. Es ist aber auch wichtig, auch hier die Mittel einzusetzen, damit dieser Jugendaustausch in der Praxis wirklich passieren kann.
Das sagt Claire Demesmay. Sie ist Referatsleiterin für interkulturelle Aus- und Fortbildung beim deutsch-französischen Jugendwerk, das jetzt am Wochenende 60 Jahre feiert. Wie gesagt, mit einem Besuch von Emmanuel Macron in Deutschland, der bisher jedenfalls noch geplant ist, aber womöglich ausfallen könnte angesichts der Situation in Frankreich, die eben auch noch einmal die großen sozialen Schwierigkeiten gerade unter Jugendlichen im Land aufzeigt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
So, und jetzt kommen wir zu einem sehr unangenehmen Typen, nämlich King Lear. Ein Mann, der seine Töchter antanzen lässt, um sich ihre Liebesschwüre anzuhören, um dann über das Erbe zu entscheiden. Ein, ja, man kann es ruhig sagen, ein alter weißer Mann, der zwar sein Reich rechtzeitig weitergeben will, aber von seiner Macht eben dann doch nicht lassen kann. Damit wurden heute Abend die Bad Hersfelder Festspiele eröffnet.
Nichts, mein Vater. Nichts. Von nichts kommt nichts. Also sprich noch mal.
Das Herz passt mir nicht in den Mund. Unglücklich, dass ich bin. Ich krieg es nicht hinein. Ich lieb dich, wie ich muss.
Cordelia, die Tochter von King Lear, gespielt von Friederike Ott. Und als King Lear, Charlotte Schwab. Damit werden also gerade die Festspiele in Bad Hersfeld eröffnet. Gerade läuft noch die Premiere. In der Pause ist Stefan Keim für uns am Mobiltelefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Danke, dass Sie kurz die Pause nutzen, um mit uns zu reden über diese Inszenierung, über diese Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele. Also, Charlotte Schwab spielt den König. Wie tut sie das?
Das Ganze ist ziemlich inszeniert als Groteske und man kann am Anfang eigentlich gar nicht viel Weibliches an ihr erkennen. Sie ist mit einem weißen Haar, mit einer Perücke auch entsprechend geschminkt und sie verhält sich wahrhaftig auch wie ein weißer alter Mann, wie man es sich nur vorstellen kann. Pinkelt sogar zwischendurch mal in die Ecke, macht aus dieser Verteilung des Reiches eine riesengroße Machtdemonstration, indem sie so eine Torte, die in der Mitte eines Tisches steht, zerschneidet und diese matschige, sahnige Torte dann ihren jeweiligen Töchtern in die Hand drückt. Und jetzt kurz vor der Pause, da gab es das erste Mal, dass es wirklich thematisiert wurde, dass sie eigentlich eine Frau ist, dann, wenn sie nämlich von ihren beiden älteren Töchtern gedemütigt wird. Dann guckt sie einmal ins Publikum und ruft, bin ich eine Frau oder was?
Das scheint also offenbar nicht so die entscheidende Rolle am Ende zu spielen. Bemerkenswerterweise, die Bundesinnenministerin ist auch bei dieser Theaterpremiere, auch bei dieser Eröffnung, beim Festtag hat sie schon gesagt, dass sie das für eine sehr spannende Idee hält, King Lear mit einer Frau zu besetzen. Denn diese Idee weitet unseren Blick auf das Thema Frauen und Macht, soweit Nancy Faeser von der SPD, die ja in Hessen, Bad Hersfeld, gerne Ministerpräsidentin werden würde. Ist überhaupt ein großer Auflauf da offenbar in Bad Hersfeld. Also ergibt das theatralisch dennoch Sinn, dass King Lear eine Frau ist?
Es ist von Tina Lalik sehr unterhaltsam zusammengekürzt worden. Sie haben völlig zu Recht gesagt, hier in Bad Hersfeld ist es immer so eine Mischung aus Kunst und Kommerz und ganz, ganz großem Auflauf. Ich bin mal gespannt. Ich würde jetzt gerne hier mal rumlaufen und die Leute fragen, ob sie eigentlich so in den ganzen Nebenfiguren der Handlung noch folgen können. Denn dadurch, dass es sehr kurzweilig und auch verhältnismäßig kurz für einen König Lear ist, ist eben halt auch sehr, sehr stark gestrichen worden. Die Szenen laufen ineinander über. Und es ist schon so ein bisschen etwas Politisches auch, denn die Bühne in der Stiftsruine zeigt so eine goldglänzende Tür und so ein Outfit, so einen Tisch, wie man ihn auch so in diesen Angeberbauten der großen Unternehmen, und da gibt es daneben an in Frankfurt auch gar nicht so wenige, finden kann.
Hat Sie das denn bisher überzeugt, was Sie gesehen haben im ersten Teil?
Also es ist ehrlich gesagt Mittelmaß in jeder Hinsicht. Also eine große Ausnahme und das ist dann doch Charlotte Schwab. Und wie so oft bei solchen Geschichten, wo man als Kritiker denkt, naja, ich habe das eigentlich alles doch schon öfter gesehen, passiert eine Panne und das ist dann das absolute Highlight. Das war hier eine technische Panne. Plötzlich knallten in diese Inszenierung unglaublich fiese Laute hinein. Das war die Anlage, das war anscheinend irgendwie ein Kanal, der nicht mehr funktioniert hat. Plötzlich konnten alle auf der Bühne nicht mehr verstärkt sprechen. Dann kam ein Typ auf die Bühne und sagte, wir müssen leider diese Vorstellung unterbrechen. Und dann rief Charlotte Schwab, die weitergespielt hatte und die man die ganze Zeit auch problemlos hören konnte ohne Mikrofon, ich nicht. Und ich muss gestehen, ich habe auch gejubelt in dem Moment, weil da hat man gemerkt, Moment, ich bin von der Burg. Ich bin aus einer Generation, wo Schauspielerinnen noch sprechen konnten. Ich kann diese Stiftsruine auch ohne Mikrofon füllen. Und das war für mich wirklich ein ganz, ganz großer Moment. Und lustigerweise, da das Ganze ja eben doch als Groteske angelegt ist, passte das eigentlich auch perfekt in die Inszenierung. Für mich sollten die das einfach drin lassen. Für mich war es der Höhepunkt. Punkt.
Wollte ich gerade sagen, ist vielleicht ein gewisser Dreh in dieser Inszenierung, der diesem Abend vielleicht auch nochmal eine andere Energie gibt. Jedenfalls, Sie waren
ja
bisher
genau,
in diesem...
Genau, eine andere Energie. Ja. Da war mal was überraschend. Bis dahin hat sich immer so gesagt, na gut, dann weiß ich ungefähr, wohin es läuft. Es gibt eben in der Darstellung der Rollen, das ist ein gutes Ensemble auf der Bühne. Ich habe viele von diesen Schauspielerinnen und Schauspielern schon in anderen Aufführungen gesehen, die können das. Es ist aber bisher von ihnen, es sind keine Zwischentöne gefordert. Es soll sich jetzt gleich viel ändern. Das Bühnenbild, habe ich schon gehört, soll ein anderes werden. Wenn jetzt der Sturm auf der Heide ist, dann soll es um die zerstörte Umwelt gehen. Vielleicht erleben wir ja im zweiten Teil noch Überraschungen. Aber bis jetzt ist es so eine mittelprächtige Groteske.
Dann würde ich noch Ihnen tatsächlich einfach sehr viel Spaß wünschen im zweiten Teil. Mal sehen, ob die Technik mitspielt oder auch nicht mitspielt. Vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn sie nicht mitspielt, dass dann noch ein bisschen mehr Improvisation nötig ist. Vielleicht noch ein Wort, was bei diesen Bad Hersfelder Festspielen, weil Sie schon so ein bisschen auch diese Mischung aus kommerziellem und künstlerischem Anspruch erwähnt haben, was da in den nächsten Tagen und Wochen noch zu erwarten ist?
Ja, morgen gibt es gleich Jesus Christ Superstar und dann auch weiterhin noch sehr unterhaltende Sachen, was ja auch nicht schlimm ist. Die müssen sehr viel Geld im Gegensatz zum Beispiel zu manchen Stadt- und Staatstheatern selbst einspielen. Der Etat ist auch von 7,9 auf 7,6 Millionen Euro geschrumpft und teilweise haben die hier zwei Vorstellungen an einem Tag. Also sie können manchmal am Wochenende nachmittags King Lear und abends Jesus Christ Superstar sehen. Hier werden also viele, viele tausend Leute durchgeschleust. Und es ist schon mehr ein großes Spektakel als ein großes Kunstereignis.
Stefan Keim in Bad Hersfeld bei der Eröffnung der Bad Hersfelder Festspiele in der Pause. Und ich höre im Hintergrund offenbar schon die ersten Geräusche für den zweiten Teil von King Lear. Dann wünsche ich noch viel Spaß und einen schönen Abend. Danke, dass Sie Zeit für uns hatten in der Pause. Tschüss.
Gerne.
Keine guten Nachrichten für die deutsche Filmbranche, die heute da gekommen sind. Ein wichtiger privater Fernsehanbieter produziert nichts mehr Fiktionales in Deutschland. Sky. Letzte Projekte werden dieses Jahr noch fertig gedreht, aber dann ist Schluss. Sky, der Sender, der unter anderem Babylon Berlin und Der Pass mit zu verantworten hat oder auch Das Boot, diese Neuverfilmung, diese neue Serie, steigt also aus und zeigt nur noch Dinge, die woanders produziert wurden. Reden wir darüber mit Thorsten Zages, er ist Chefreporter des Online-Mediendienstes DWDL. Schönen guten Abend, Herr Zages.
Guten Abend, Herr Balze.
Was genau bedeutet dieser Schritt für die deutsche Filmbranche?
Ja, das bedeutet, dass ein doch ziemlich wichtiger Auftraggeber sich verabschiedet. Nico Hofmann, der Chef der UFA, hat heute zum Beispiel von einem erheblichen Verlust für den Kreativmarkt hierzulande gesprochen. Und das ist nicht übertrieben. Mengenmäßig haben andere Sender, insbesondere ARD und ZDF, immer mehr beauftragt. Aber wenn es so um die großen und auch außergewöhnlichen Projekte ging in den letzten Jahren, dann war Sky nicht unerheblich. Insofern ein großer Verlust auf jeden Fall.
Also auch experimentierfreudig. Babylon Berlin war ja nicht von Anfang an klar, dass es ein Erfolg werden würde. Der Pass wurde ja auch viel diskutiert. Das Boot wiederum war vielleicht ein bisschen weniger erfolgreich. Also welchen künstlerischen Wert hat das, was Sky Deutschland damit produziert hat?
Ich glaube, da ist eine gewisse Bandbreite von bis. Nicht jeder Versuch, nicht jedes Experiment ist aufgegangen. Es gab zum Beispiel auch kleinere Formate, wie zum Beispiel kürzlich die Romantic Comedy Tender Hearts, die so ein bisschen versucht hat, eine soapige Variante von Ich bin dein Mensch, also das Verhältnis zwischen einer menschlichen Frau und einem Androiden darzustellen. Das ist nicht wirklich so im Zeitgeist angekommen oder gar Popkultur gewesen. Die drei Beispiele, die Sie genannt haben, das waren schon mit Abstand die erfolgreichsten. Und für Sky als Unternehmen ist auch nicht nur Deutschland relevant, sondern man hat immer darauf gebaut, dass in den drei Sky-Territorien, also auch in Großbritannien und in Italien, möglichst die Serien erfolgreich laufen sollten. Und die deutschen Serien, mit Ausnahme vom Boot und vom Pass, haben sich in den anderen Sky-Ländern schwer getan. Das war sicherlich auch mit ein Grund jetzt für diesen Beschluss.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass auch internationale Streamingdienste immer für wichtige nationale Märkte immer auch konkret produzieren. Also Netflix tut das ja auch schon seit einiger Zeit, Produktionen auf Deutsch für Deutschland in einem deutschen Kontext. Es war oder ist für Sky nicht mehr so wichtig?
Das ist für Sky nicht mehr so wichtig, das ist aber auch für die anderen genannten Streaming-Dienste inzwischen wieder ein bisschen anders. Die konjunkturelle Situation hat sich eingetrübt, Finanzierungen sind viel schwieriger geworden durch die gestiegenen Zinsen, die Werbemärkte sind zurückgegangen und die Menschen kaufen eben nicht so viele neue Abonnements für Streaming-Dienste, wie man sich das mal erhofft hatte. Das heißt, es wird allerorten gespart. Und das heißt auch, dass bei den lokalen, nicht englischsprachigen Serien sehr stark zurückgefahren wird. Das merkt man allerorten. Also die Zahl der Projekte ist jetzt schon reduziert. Ich glaube auch, man kann relativ sicher sagen, dass sich die im nächsten Jahr noch weiter deutlich reduzieren wird. Und das ist auch nicht nur in Deutschland so, sondern das ist weltweit so. Gerade heute hat Paramount in den USA ein halbes Dutzend Serienprojekte abgesetzt, von denen einige sogar schon Greenlight bekommen hatten.
Ist das eine Blase, die da platzt? Stehen wir da vor einem Überangebot an Film- und Serienproduktionen international?
Man macht sich damit nicht so beliebt in der Produktionscommunity, wenn man das so nennt, aber ich glaube, man kommt um diesen Begriff nicht wirklich drum herum. Es ist über die letzten 3, 4, 5 Jahre so viel produziert worden. Immer neue Streaming-Plattformen sind an den Markt gegangen, sodass man ja aus Konsumentensicht schon vor 1, 2 Jahren gesagt hat, wer soll das alles gucken? Und jetzt ist eben aus einer wirtschaftlichen Logik heraus die Frage, wer soll das alles bezahlen? Bloß weil die Zinsen eben niedrig lagen, ist es nicht so aufgefallen, wenn große Unternehmen hohe Schulden gemacht haben. Da wird jetzt ganz anders drauf geguckt. Und insofern ist es ein gewisses Platzen der Blase, das wir da leider konstatieren müssen.
Wohin wird sich denn da der digitale Fernsehmarkt, der Streamingmarkt in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln?
Ich glaube, es ist so ein bisschen zweigeteilt, was jetzt bevorsteht. Natürlich werden sich alle Streamingdienste, die im Markt bleiben, weiter vielleicht etwas seltener darum bemühen, ein tolles, großes Projekt zu bringen, über das geredet wird. Aber dann, man sieht das zum Beispiel auch jetzt schon bei Netflix, ist eben eine mittelpreisige, nicht so aufwendige und gut gemachte Serie, wie zum Beispiel jetzt Schlafende Hunde, so das, wo sie sich Mainstream-Resonanz von versprechen. Das sind Serien, die könnten genauso gut auch im deutschen Free-TV laufen bei ARD oder ZDF. Das ist eben das, wo die Streamer auch stärker hingehen. Und dann muss man tatsächlich sagen, dass umgekehrt die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD und ZDF, mit Hinblick auf ihre Mediatheken im Moment sehr, sehr viel machen und mit steigender Schlagzahl eben auch aufwendige und anspruchsvolle Serien produzieren. Ein bisschen verkehrt sich da also jetzt gerade die Situation.
Zumindest die 5. Staffel von Babylon Berlin scheint gesichert zu sein, wo ja Sky immer bei den ersten 4 Staffeln dabei war, bei der 5. dann nicht mehr dabei sein wird. Die ARD hat schon angekündigt, das ohne Sky zu machen. Ist das so ein Beispiel, wo man dann schon etwas übernimmt, was vielleicht in Zusammenarbeit mit privaten Streamingdiensten entstanden ist?
Ja, das ist in dem Fall von Babylon Berlin, gibt es tatsächlich auch eine etablierte Weltvertriebsstruktur, weil die Betafilm als Partner der ARD das schon sehr, sehr erfolgreich weltweit verkauft hat. Insofern ist das nicht so schwer, das fortzusetzen. Aber im Hinblick eben auf jüngeres Publikum in den Mediatheken sind ARD und ZDF gegenwärtig wirklich sehr ambitioniert und machen auch viele spannende neue Sachen. Insofern ist da einfach deutlich, dass natürlich mit dem Rundfunkbeitrag eine gewisse Sicherheit vorhanden ist und die einbrechenden Werbeeinnahmen, einbrechende Aboerlöse da an der Stelle nicht ins Kontor schlagen.
Muss man sich denn Sorgen machen um die künstlerische Bandbreite bei Streamingdiensten, die ja, generell die Fernsehkultur umgekrempelt haben, verändert haben, auch eine große Wirkung auf das Öffentlich-Rechtliche gehabt haben?
Ja, es ist in so vielen Fällen ja so, dass am Anfang, wenn ein Dienst loslegt, es oft sehr edgy ist, weil man halt die Early Adopter, das anspruchsvolle, jüngere, urbane Publikum ansprechen will. Und um dann aber wirklich in den Mainstream zu kommen und Abos in der Breite verkaufen zu können, muss man früher oder später ein bisschen was davon abschleifen und eben breiter werden. Das ist die Phase, in der Netflix, Amazon jetzt voll drin sind, Disney Plus auch zu einem gewissen Maß. Und insofern ist bei allen, die jahrelang im Markt schon sind, die Anzahl dieser künstlerisch herausragenden Projekte sicherlich ein bisschen geringer. Aber ich gehe davon aus und hoffe doch sehr, dass es zumindest ein oder zwei von der Sorte pro Jahr auch künftig noch geben wird.
Das hoffe ich doch aber auch. Es soll sich ja lohnen, Streamingdienste zu abonnieren, auch aus künstlerischer Sicht. Thorsten Zages, Chefreporter von DWDL, dem Online-Mediendienst, nachdem also Sky Deutschland angekündigt hat, keine fiktionalen Produkte mehr in Deutschland herzustellen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Christian Neugebauer.
Der US-Schauspieler Alan Arkin ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er ist bekannt für seine Rollen in Filmen wie Warte, bis es dunkel ist, Das Herz ist ein einsamer Jäger und Catch 22, der böse Trick. Einen Oscar als bester Nebendarsteller erhielt Arkin 2017 für Little Miss Sunshine. Zuletzt war er unter anderem in der Comedy-Serie The Kaminsky Method an der Seite von Michael Douglas zu sehen. Gestern gab der langjährige Direktor der Leipziger Buchmesse Oliver Zille seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen bekannt. Nach Recherchen von Deutschlandfunk Kultur gibt es allerdings auch andere mögliche Gründe. Dazu unser Kulturredakteur Maximilian Kubal.
Es gibt Differenzen zwischen Zille und der Leipziger Messe GmbH, wie mir verschiedene Leute berichtet haben. Übereinstimmend haben die Quellen gesagt, es habe einen Streit um die Ausrichtung der Messe gegeben. Ein Zitat: Wir erleben hier das Ende eines Disputs um den Inhalt und die Ausrichtung der Leipziger Buchmesse. Die Frage, die im Raum steht, ist, geht es bei der Buchmesse zuerst um die Literatur oder doch eher ums Geldverdienen? Und für die Messe GmbH in Leipzig ist die Buchmesse wohl die wichtigste Einnahmequelle, die Cash Cow. Und da gibt es offenbar unterschiedliche Auffassungen darüber, wie stark diese Cow zu melken ist.
In seiner Eigenschaft als Buchmessedirektor gehörte Zille bisher auch der Geschäftsführung der Leipziger Messe um ihren Sprecher Martin Buhl-Wagner an. Oliver Zille arbeitet seit 1988 für die Buchmesse, seit 1993 leitet er sie und das Lesefest Leipzig liest. Nach mehreren Jahren Pause sind die USA wieder Mitglied der Kulturorganisation UNESCO der Vereinten Nationen. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten stimmte bei einer Sondersitzung für die Wiederaufnahme. Das teilte die Organisation an ihrem Sitz in Paris mit. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte den Austritt der USA aus der UNESCO beschlossen, der 2018 in Kraft trat. Für die UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation bedeutet sie eine deutlich finanzielle Verbesserung. Bereits 2011 hatten die USA ihre Beitragszahlungen eingestellt, die 22% des UNESCO-Haushaltes ausmachten. Der neue Co-Vorstandschef von Studio Babelsberg, Andy Weltman, räumt eine aktuell schlechtere Auftragslage ein, hält aber an dem Standort fest. Die kanadischen CineSpace Studios, zu denen die Potsdamer Studios gehören, hätten derzeit keine Pläne, Studio Babelsberg zu verkaufen oder aufzulösen, sagte Weltman. Darüber hatten der RBB und die Märkische Allgemeine berichtet. Auch das Potsdamer Wirtschaftsministerium gab an, das Studio habe ausreichend Reserven für produktionsärmere Zeiten. Das Studio Babelsberg ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt. Es gilt als Wiege des deutschen Films.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Ja, irgendwie auch schade, aber es geht nicht mehr weiter mit dem Musical Hamilton in Deutschland. Die Geschichte von Alexander Hamilton, karibischer Einwanderer, der Adjutant von George Washington war. In New York ein Riesenerfolg, in Hamburg weniger. Jedenfalls nicht genug, um fortgeführt zu werden. Denise Obedekar, künstlerische Leiterin der deutschen Fassung von Hamilton, hat uns gegenüber das unter anderem so begründet.
Was die Offenheit angeht für neues Material, da sind wir noch sehr, hängen wir noch sehr in den 80ern und trauern Cats und Phantom der Oper hinterher. Und das ist in England natürlich nicht mehr so und auch in New York natürlich nicht. Da gibt es neue Stücke, neues Material und da ist die Musical-Landschaft natürlich sehr viel bunter.
Naja, und heute wurde dabei ironischerweise in demselben Theater ein Kolloquium zum Thema Diversität im Musical veranstaltet. Mit dabei Simone Lienhoff, künstlerische Leiterin der Produktionsfirma von Hamilton, Stage Entertainment, und Leiterin an dortigen Arbeitsgruppe Diversität, Fairness und Inklusion. Guten Abend.
Guten Abend.
Vielleicht klären wir erstmal, warum Hamilton eigentlich in Deutschland nicht funktioniert hat. Warum nicht?
Also erstmal muss ich sagen, dass es für uns künstlerisch auf jeden Fall funktioniert hat. Wir haben wirklich innerhalb 3 Jahre alles dafür getan, dass wir die Show für das Hamburger und das deutsche Publikum auf höchstem Niveau produzieren können, also mit einer tollen Cast und einer fantastischen, sehr gelungenen Übersetzung. Von der Kritik wurde es auch hoch gelobt. Leider müssen wir nach einem Jahr, sagen wir so, sind wir nicht mutig genug, nochmal ein Jahr zu verlängern, weil wir nicht garantieren können, dass die Zahlen oder die Zuschauerzahlen einfach ausreichend sind.
Also es hat letztlich vom Zuspruch nicht gereicht, obwohl ich jetzt hier lese, 200.000 verkaufte Tickets, das klingt erstmal gar nicht so schlecht für einige Monate, die es ja bisher nur gelaufen ist, aber eben nicht ständig voll ausverkauft. Das ist der entscheidende Punkt für Sie.
Genau, es ist nicht ständig ausverkauft. Es ist ein guter Zuspruch, aber das ist natürlich einfach, es ist ja auch noch bis Oktober da. Also wir haben ja auch eine Laufzeit von einem Jahr. Und man muss sich ja dann überlegen, haben wir nochmal für ein Jahr genügend Zuschauer, dass wir das positiv über die Bühne bringen sozusagen oder über länger laufen lassen. Und diesen Mut haben wir leider nicht aufgebracht. Ja klar, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir kommerziell denken. Und für uns war das ein großer Erfolg jetzt schon, dass wir ein Jahr das spielen auf so einem tollen Niveau. Und so eine gute Resonanz, nämlich auch die Zuschauer, die da sind, die finden es sehr positiv und sind immer sehr begeistert. Auch in unserem Social Netzwerk kann man das gut ablesen, auch für uns. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht, hat nicht das Potenzial, dass wir es jetzt wie so ein Long Run einfach weiterlaufen lassen können und möchten.
Ist das deutsche Musical-Publikum vielleicht nicht offen genug für ein Musical wie dieses, wo viele POC Darsteller und Darstellerinnen mit dabei sind, wo es um ein immanent auch amerikanisches Thema geht, nämlich Alexander Hamilton, den Adjutanten von George Washington.
Ja, ich glaube, das liegt überhaupt nicht an.
Spielt das eine Rolle?
Ich glaube, es liegt überhaupt nicht an der Cast oder der Performance, sondern ich glaube, es liegt wirklich an dem Thema. Das ist sehr schwer zu vermitteln. Der Titel ist sehr schwer zu vermitteln und man muss den Mut haben, sich darauf einzulassen. Man muss sich trauen, in so einen Theaterabend zu gehen, wo man jetzt nicht ganz genau weiß, was auf einen zukommt. Und ich sag mal so, ist natürlich einfacher, sich dann für eine Eiskönigin oder einen König der Löwen zu entscheiden, wo man so ein bisschen absehen kann, was einen erwartet. Die Tickets sind ja doch, ja, die kosten doch was Geld. Und dann geht, glaube ich, der oder die eine andere in die Show, wo sie weiß, was da auf sie zukommt.
Wie ist das letztlich einzuordnen? Also es kommt ja aus den USA, dieses Musical, und vieles ist aus den USA gekommen in den letzten Jahren, Jahrzehnten letztlich auch, was dann eine deutsche Fassung erfahren hat. Ist das deutsche Musical-Publikum dort einfach noch ein bisschen zu konservativ, zu sehr stecken geblieben in den alten Zeiten, in den 90ern, 2000er Jahren? Was kann man tun? Ich meine, Sie sind ja Leiterin der Arbeitsgruppe Diversität, Fairness und Inklusion bei Stage Entertainment. Was kann man tun von Ihrer Seite, von der Produktionsseite her, von der ganzen Musical-Kultur her, dass das vielleicht ein bisschen progressiver wird hierzulande?
Also was wir machen, ist auf jeden Fall jetzt auch gerade mit Hamilton, wir versuchen mit jungen Zielgruppen zu arbeiten. Wir laden sie ein, wir versuchen ein bisschen die Barriere abzubauen, dass man jetzt über einen roten Teppich in ein exquisites Theater geht, sondern wir arbeiten mit der Stiftung von Sammy Deluxe zum Beispiel, mit dem Rapper hier in Hamburg, sodass wir junge Menschen zu uns einladen. Sie lernen über das Stück, um was geht es, sie lernen über die Musik, sie erfahren, was hinter der Bühne so passiert, welche Berufe gibt es, dass man tatsächlich Geld verdienen kann in diesem Business, wenn man zum Beispiel eine Show mischt oder auch Perücken knüpft oder Kostüme näht. Also wir versuchen uns zu öffnen und auf neue, junge Zielgruppen zuzugehen. Aber das ist natürlich ein Weg, der Zeit braucht. Und was ich mir wünsche, weil ich natürlich auch in der Entwicklung von neuen Stücken arbeite, ist, dass wir es schaffen, so nach und nach ein offeneres und vielleicht auch ein bisschen progressiveres Publikum in unsere Theater zu führen. Und auf der anderen Seite werden wir natürlich immer die Disney-Titel haben. Das ist für uns auch wichtig. Das ist auch Musical, aber dass es vielleicht einfach so eine zweite Ebene oder eine zweite Schiene gibt mit Stücken, die moderner sind, auch musikalisch moderner, vielleicht von den Themen etwas progressiver.
Das war ja in diesem Fall schon mal so, ne? Also es ist ja zu großen Teilen auch ein Hip-Hop-Musical, Hamilton. Würde man denken, es ist eigentlich, also Hip-Hop ist durchaus ja inzwischen eine Musikform, die sehr viele Menschen erreicht und bei weitem nicht mehr nur eine Nischenmusik ist, sondern Mainstream.
Absolut, da bin ich total Ihrer Meinung. Ja, da sind wir total überzeugt. Und vor allem ist ja die Musik in Hamilton ist ja auch sehr vielfältig. Ne? Das ist ja von Pop über Jazz, über große Musical-Melodien, Balladen und natürlich als Grundtenor Hip-Hop-Rap. Aber trotzdem hat man auch, wenn man jetzt nicht ein eingefleischter Rap-Fan ist, einen großartigen Abend, vor allem auch musikalisch.
Das heißt, da ist noch einiges zu gehen. Schon noch etwas längerer Weg zu gehen hierzulande. Und wir sind immer noch zurück gegenüber den USA oder Großbritannien.
Ja, ich wünschte, ich könnte Ihnen eine bessere Nachricht geben. Aber ich glaube, ja, wir sind noch ein bisschen hinterher. In London oder eben auch am Broadway haben wir schon vielfältigere Themen, die am Start sind und die auch erfolgreich sind. Das muss man sagen. Und wir tun uns da hier vor allem in unseren Long-Run-Shows, also wenn wir so über ein Jahr spielen, in so großen Häusern tun wir uns da noch etwas schwerer, aber wir werden das keinesfalls aufgeben, was mich sehr freut. Also wir sind da nach wie vor dran, sowohl in der eigenen Entwicklung, moderne Themen anzupacken, aber auch mit modernen Musikern zu arbeiten und Komponistinnen. Und auf der anderen Seite werden wir auch, eines der nächsten Stücke wird auch wirklich progressive Themen behandeln und moderne Musik involvieren. Also wir werden diesen Weg weitergehen.
Was wird das sein?
Ah, das darf ich noch nicht sagen. Ich hätte jetzt gehofft, dass ich es Ihnen heute sagen kann, aber darf ich noch nicht.
Aber auf jeden Fall, ich sag mal, nicht unbedingt ein klassischer Disney-Stoff, sondern etwas, was die Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie aus dem Heute abholt und Probleme von
genau,
heute anspricht.
Genau, absolut. Ein modernes Thema und gut gemacht, diverse Geschichte, diverse Cast, moderne Musik, also das werden wir definitiv weiter verfolgen als auf jeden Fall weiteres Sprungbrett sozusagen, um auch die Zuschauern zu erweitern.
Das sagt Simone Lienhoff, künstlerische Leiterin der Produktion bei Stage Entertainment und Leiterin einer Arbeitsgruppe dort bei der Produktionsfirma Diversität, Fairness und Inklusion. Heute gab es dazu eine Tagung in Hamburg, genau an dem Ort, wo gerade Hamilton gespielt wird. Auch heute Abend übrigens wieder gespielt worden ist und noch bis Oktober zu sehen ist, aber dann abgesetzt wird die deutsche Fassung dieses Erfolgsmusicals aus New York. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Lienhoff.
Herzlichen Dank Ihnen.
So, und jetzt ist Zeit für die berühmteste Performance-Künstlerin der Welt, Marina Abramović. In Essen hat sie mit Studierenden verschiedener Disziplinen Performances erarbeitet. Die dauern mehrere Stunden und heute ging es los. Sabine Oelzer hat sich das angeschaut.
Ich sitze auf einem harten Holzstuhl im Folkwang-Museum und starre auf eine grüne Wand. Hinter mir spielt Maria Radovanovic in einer feierlichen grünen Satinrobe auf ihrer Violine. Nur für mich. Ich kann sie dabei nicht sehen. Eine intime und zugleich sehr öffentliche Situation.
Ich wollte auch eine Gelegenheit für die Leute erschaffen, dass die dort sitzen, also ohne Handys, einfach mal in eine Wand schauen, also die Augen irgendwie ausruhen.
Maria Radovanovic, 2001 in Belgrad geboren, klassisch ausgebildete Geigerin und Studentin von Pina Bausch, Gastprofessorin Marina Abramović, reflektiert in ihrer Performance den Druck, unter dem Profimusikerinnen wie sie stehen. Immer wenn sie ihren eigenen Ansprüchen nicht genügt, reißt sie eine Saite aus ihrem Bogen und wirft ihn auf den Boden.
Besonders Streicher, wenn sie etwas nicht gut machen, sich immer strafen wollen, weil Perfektionismus ist so stark in dieser Branche, also bei mir auch. Und das war auch meine Idee, dass es so auch wie eine Strafe ist eigentlich.
Die 24 Studierenden, die ein Jahr von Marina Abramović während der Gastprofessur in Essen betreut wurden, sind Anfänger in Sachen Performance. Alexander Timotic, ein 31-jähriger Opernsänger aus Serbien, sitzt an einem Tisch und schält Kartoffeln. Dabei singt er Opernarien und lädt die Besucher ein, zuzuhören und ebenfalls zum Schälmesser zu greifen.
I still don't know,
er wisse nicht, ob er die 6 Stunden durchhalte, sagt Timotic. Marina Abramović habe ihm aber beigebracht, keine Angst zu haben und die eigenen Grenzen zu überwinden. Dafür hat die Künstlerin den Teilnehmenden eine harte Schule verpasst, zu der auch ein einwöchiger Cleaning the House Workshop gehörte. Das Haus säubern meine hier vor allem, sich selbst besser kennenzulernen, erklärt Marina Abramović.
7 Tage Workshop, davon 5 Tage ohne Essen, ohne Reden, verstehen lernen, was Zeit bedeutet, was Präsenz bedeutet. Und danach haben wir an dem gearbeitet, was jetzt hier als Ergebnis zu sehen ist.
Marina Abramović selbst verfolgt die Performances live am Bildschirm. Aus gesundheitlichen Gründen kann sie nicht reisen. Die Erweiterung des Kunstbegriffs, die Einbeziehung der Besucher, Disziplin und Selbstüberwindung, alles Markenzeichen ihrer Kunst, versuchte sie ein Jahr lang auch den Studierenden zu vermitteln.
Man kann sich in solchen Langzeit-Performances nicht verstellen. Man wird verletzlich. So entsteht ein sehr emotionaler Dialog mit dem Publikum. Das ist etwas Einzigartiges. Und das zeigen nun die Kunststudierenden.
Die 24 sehr unterschiedlichen Performances finden parallel statt. Die BesucherInnen wählen ihren eigenen Parcours. Vorbei an dem Italiener Francesco Marciano, der Tabula Rasa macht und aus seinen Tagebüchern vorliest, um dann jede einzelne Seite herauszureißen und zu vernichten. Vorbei an Camillo Guttmann, der sich beim Stepptanz auf den Scherben eines Spiegels verletzt. Gleichzeitig posiert Clara Günther auf einem Sockel, schmiert sich genüsslich mit Rübenkraut ein, wälzt sich in Federn und verwandelt sich in ein Huhn.
Nehmen wir die Studentin mit den Federn. Ich fragte sie, wovor hast du Angst? Sie sagte, nackt und ein Huhn zu sein. Also sagte ich, lass es uns tun. Nun ist sie nackt und sie ist ein Huhn. Ich wollte sie ermutigen, ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Drama zu erzählen.
54 Hours ist ein Workshop unter Live-Bedingungen. Die Studierenden überschreiten Grenzen und zeigen selbstbewusst ihre wunden Punkte. Der Einfluss der Lehrerin Marina Abramović ist zwar zu spüren, doch es ist spannend zu sehen, wie Studierende aller Disziplinen sich in diesen sehr persönlichen Performances dem Publikum ausliefern. Wer eines der kostenlosen Zeitfenster im Museum Folkwang ergattert, kann sich darauf freuen, Teil der Suche einer sehr besonderen Verschmelzung von Kunst und Leben zu werden.
Und das noch 8 Tage lang in Essen im Museum Folkwang, also Studierende von Marina Abramović aus verschiedenen Disziplinen mit ihren Performances. Sabine Oelze hat es für uns beobachtet und Lotta Wieden schaut in die Feuilletons vom 1. Juli.
Alte weiße Männer, neue Literatur und ein großer Abschied. Das sind die Themen der heutigen Presseschau. Beginnen wir nüchtern. Die AfD stellt bald ihren ersten Landrat in Deutschland. Wie damit umgehen? Diese Frage beschäftigt unter anderem Daniel Schulz von der Berliner Tageszeitung. Aus Angst vor einer Landnahme der AfD gäben sich Demokraten gerne einer Reihe von Illusionen hin, warnt Schulz. Zum Beispiel der Idee, Ostdeutsche wählten die AfD nur, weil niemand sonst ihnen zuhöre. Tatsächlich aber nehme die AfD geschickt die in Ostdeutschland weit verbreiteten Ressentiments gegen den Westen auf und versuche sie zu einer Waffe zu machen. Schulz schreibt, bei der AfD wird der Westen zu einem migrantisierten, verweiblichten und dekadenten politischen Raum, in dem das eigentliche Volk, also deutsche Weiße, kein Gehör mehr findet. Mit Slogans wie »Vollende die Wende« beschwört sie die Idee eines zweiten rassistischen 1989, einer Revolution, die das bestehende politische System überwinden soll. Dass diese Revolutionsidee stark auf weiße ostdeutsche Männer zielt, schwinge oft in Witzen und Halbsätzen mit, zeige sich unter anderem beim Personal, werde aber auch in schlichter Deutlichkeit von AfD-Anhängern geäußert. Auch Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung denkt nach über den weiteren Umgang mit der AfD. Einer Partei, die, so Prantl, gefährlicher sei, als es die NPD je war. Das aktuelle Dilemma beschreibt Prantl so. Während die NPD dem Gericht 2017 trotz ihrer verfassungsfeindlichen Ausrichtung als zu unbedeutend erschien, um sie zu verbieten, gilt die AfD inzwischen als zu groß. Prantl schreibt, die anderen Parteien, die den Verbotsantrag stellen müssten, fürchten sich davor, dieser könne von den Wählern als Versuch verstanden werden, einen Konkurrenten auszuschalten. Das kann passieren, ist aber der Preis dafür, dass es den demokratischen Parteien nicht gelungen ist, die politische Auseinandersetzung mit der AfD erfolgreich zu führen. Gewiss, wenn die AfD verboten würde, änderten autoritäre Verfassungsverächter deswegen nicht ihre Gesinnung. Doch gerade deswegen müsse der Kampf mit allen demokratischen Mitteln geführt werden. Der Ausweg für Prantl? Um die Gesamtpartei AfD eindringlich zu warnen und zugleich die Wählerinnen und Wähler wachzurütteln, dürfe man nicht einen Verbotsantrag gegen die Gesamtpartei stellen, sondern nur gegen die radikalsten Landesverbände Thüringen und Brandenburg. Und damit von den Niederungen der Realpolitik zu den literarischen Höhenflügen von Klagenfurt. Im Berliner Tagesspiegel erkennt Gerrit Bartels in Anna Fellenhofer eine klare Favoritin des Bachmann-Lesewettbewerbs. Die Psychologin und Schriftstellerin stellt am Freitag der Jury ihren Roman »Fische fangen« vor. Währenddessen schaut die Süddeutsche Zeitung fasziniert auf das jahrelange Gewährenlassen russischer Geheimdienstagenten auf deutschem Boden und die Neue Zürcher Zeitung plaudert mit dem deutschen Kunsthistoriker Eike Schmidt, der die Uffizien in Florenz zu einem der trendigsten Museen der Welt gemacht habe. Wir aber stellen uns zum Abschluss dieser Presseschau an die Seite des Schauspielers Ulrich Mattes, der eine Rede gehalten hat, die die Frankfurter Allgemeine Zeitung in Gänze abdruckt. Ein Abschiedswort an Ulrich Kuhn, dem scheidenden Intendanten des Deutschen Theaters in Berlin. Ein toller Mensch, der es einfach konnte, wie Ulrich Mattes sagt. Und weiter? Ulrich Kuhn wusste, was er tat. Er kannte diesen Beruf einfach. Insofern schmerzt es mich, lakonischer kann und will ich es nicht sagen, wenn er in irgendwelchen dämlichen Kommentaren immer mal wieder mit diesem abgenudelten Attribut alter weißer Mann belegt wird. Liebe Leute, er ist halt keine Frau. Er ist halt keine 40. Er ist halt nicht queer. Er ist halt keine Person of Color. Aber immerhin, er kann's. Und er ist offen.
Lotta Wieden aus den Feuilletons vom 1. Juli. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio hier bei uns oder jederzeit überall, wo es Podcasts gibt.